Dorian Sandmann Rätz steht wie kein anderer dafür, dass Wissen mehr wird, wenn man es teilt. Seine Tipps und Tricks sind legendär. Und jetzt begrüßen wir dich hier zu seinem Podcast Sandmann sendet, wo er noch mehr Wissen, Lifehacks und Mehrwert aus seinen spannenden Gästen herauskitzelt. Genieße die Show, denn jetzt wird gesendet.
Herzlich willkommen zu Sandmann sendet. Heute wieder mit einem ganz besonders spannenden Gast, der Ariane Hecker. Ich lese mal vor, wir haben uns aufs Du geeinigt. Und du bist aus Dortmund, aber gebürtig aus dem Rheinland. Und du arbeitest als Agilcoach, sowohl hauptberuflich angestellt bei der Kontinentalen, wir dürfen es sagen. Und du bist auch noch im Side-Business nebenberuflich auch noch als Agilcoach tätig. Und natürlich hast du auch was gelernt. Das heißt, du bist studierte Film- und Fernsehwissenschaftlerin und Wirtschaftswissenschaftlerin mit Abschluss Magister.
Das ist lange her. Ja, tatsächlich.
Ist dem noch was hinzuzufügen?
Nein, Memories. Aber die lassen wir hier mal außen vor.
Okay, so, und das Spannende ist ja, wir beide haben ja eine Geschichte. Das heißt, wir als Artreich, als Firma, haben bei dir mal ein Coaching gemacht. So, und da bin ich, sagen wir mal, so ein bisschen skeptisch rangegangen, weil es ja wirklich so dieses, für mich so dieses Klischee war, wir sind irgendwie zu einem Wochenendseminar auf dem Landgasthof und jetzt basteln wir irgendwie unser Leitbild aus Lego. Und ich dachte so, ja, lass dich mal drauf ein, fahr mal hin, wird schon irgendwas werden. So, und dann war das so gut, also so wirklich gut, dass ich gedacht habe, wow, da machen wir jetzt mehr draus. Ja, und so ist jetzt diese Podcast-Folge entstanden, wo ich gesagt habe, so komm, die Ariane, die lädst du mal ein und jetzt sprechen wir wirklich mal über Coaching, über agiles Coaching, über Lego, Serious Play und so weiter. Natürlich immer mit dem Ziel, Mehrwert zu stiften, zu schaffen. Und deswegen wollte ich da, glaube ich, erstmal einsteigen. Also für die, die jetzt nicht so aus unserer Trainings-, Schulungs-, Coaching-, Mentoring-Bubble kommen, vielleicht einmal ein bisschen die Begriffe mal definieren. Was ist jetzt eigentlich ein Coaching? Was ist ein Training? Was ist ein Mentoring? Und was davon machst du?
So in 3 Minuten. Meine Perspektive drauf ist immer hoch subjektiv. Deswegen ist dieser Disclaimer mit einer Definition auch gar nicht schlecht. Unter Training ist es für mich die klassische Wissensvermittlung. Ich habe einen Wissensvorsprung gegenüber einer Gruppe, dass ich zielführend vermitteln möchte. Coaching, so wie ich es betreibe und so wie ich es für mich definiere, ist systemisches Coaching mit dem Ansatz. Ich habe einen großen Methodenkoffer. Ich weiß um den Prozess einer Individualentwicklung oder Teamentwicklung und begleite dann meinen Klienten oder das Team dabei, die für ihn oder sie richtige Lösung zu entwickeln. Autonom. Ich bin also nicht für die Lösung zuständig, sondern dafür, dass mein Klient, meine Klientin oder das Team eine nachhaltige Lösung identifiziert für diese Situation, für den Menschen passt, also hoch individuell. Da ist die Haltung ganz wichtig auf Augenhöhe. Ich weiß, ich mische mich nicht in die Lösungsfindung ein. Ich unterstütze dabei, in bestimmte Richtungen zu gucken. Aber alles ist immer auf Augenhöhe. Das ist ganz wichtig. Und im Mentoring, in meinem Verständnis, habe ich wieder einen gewissen Wissensvorsprung, den ich situativ bei Bedarf, der aber eben vom anderen definiert wird, abgefragt werden kann. Also wenn ich zum Beispiel ein Coaching durchlaufen habe, viel Autonomie vorhanden ist, dann punktuell auf mich zurückgekommen werden kann, weniger im systemischen Coaching als zum Beispiel als Agile Coach, wo ich sage, das Team ist sehr gut im agilen Arbeiten schon aufgestellt, dann immer noch zur Verfügung zu stehen, wenn es mal wieder irgendwo knarzt oder eine Fragestellung ist, dann als Mentor punktuell nochmal in die Situation, in die Herausforderung reinzugehen und da zu unterstützen. Meine persönliche Definition. Und da draußen sind sicherlich noch ganz viele andere.
Ja. Coaching, hast du ja gerade gesagt, also dem Coachee oder dem Team. Viele verbinden ja mit Coaching auch so eine 1-zu-1-Situation. Kannst du das nochmal differenzieren?
Mhm. Ich habe tatsächlich mit dem Einzelcoaching angefangen. Der Transfer dann vom Einzelcoaching zum Teamcoaching ist aber ein kleiner, weil wir immer von Systemen ausgehen im systemischen Coaching, sprich das Individuum agiert abhängig von dem Kontext, von der Situation, in der es sich befindet, individuell. Also ich verhalte mich jetzt anders, als wenn ich mit meiner Tochter natürlich hier auch auf dem Teppich vom Fernseher sitzen würde. Klingt logisch und trotzdem wundert man sich, dass man in bestimmten Situationen anders reagiert als in anderen, in Bezug auf meinetwegen Autoritäten zum Beispiel. Also der Sprung ist relativ für mich logisch, vom Individuum, das ja Teil eines Teams ist, auch ins Teamcoaching hineinzugehen. Und auch da wieder den systemischen Aspekt im Blick zu haben, dieses Individuum verhält sich in diesem Team anders, als es in einem anderen Team tun würde oder in einer Partnerschaft. Mhm. Abhängig von der Partnerschaft und dem kleinen System verhalte ich mich anders als in einer Freundschaft zum Beispiel. Also da immer zu bedenken, wo das Individuum steht und in welchem Kontext es sich gerade bewegt.
Das heißt, also du machst jetzt Coaching dann schon eher in Teams, in Gruppen oder bei dann euch in der Firma, in Abteilungen oder Projekten oder ähnlichem.
Genau, also individuell, also im Side-Business mache ich beides, aber da tatsächlich eher Priorität auf Einzelcoachings und in der Firma, in der Continentale dann in Teams. Genau.
Genau. Aber ich glaube, als Firma, da musst du auch erstmal eine gewisse Größe haben, bis du wirklich einen Agile-Coach hauptberuflich einstellst. Mhm. Aber gut, das habt ihr ja.
Das haben wir, aber das ist in der Tat eine Besonderheit. Häufig sind es halt Externe, die bei Bedarf hinzugezogen werden. Und das fand ich sehr herausragend, dass gesagt wird, wir wollen jemand in die Organisation holen. Wenn wir wieder den Kontext sehen, kann ich, wenn ich Teil der Organisation, des Systems bin, ganz anders agieren, als wenn ich von draußen reingehe. Hat manchmal auch Vorteile. Ich finde es sehr schön, hier in einem Kontext zu arbeiten, wo ich genau weiß, wie ist das Wertesystem, wie wollen wir agil in die Organisation hineintragen. Wir haben ganz viel von agil schon gesprochen, ne?
Genau, das wäre jetzt das nächste Stichwort, weil wir haben ja jetzt Coaching soweit mal abgegrenzt. Jetzt wäre ja schon wieder das nächste Wort agil. Also was bedeutet jetzt agiles Coaching?
Ja, das ist der Punkt, genau. Irgendwie merke ich gerade, dass ich in Themenfeldern unterwegs bin, die sehr erklärungsbedürftig sind und jeder auch was anderes da hinein interpretieren kann oder definieren kann. Agilität für mich bedeutet, dass ich als selbstorganisiertes Team die Art der Arbeit, die Art und Weise, wie ich arbeite und das Ergebnis meiner Arbeit relativ selbstbestimmt definieren kann. Da ist also viel Vertrauen dem Team gegenüber, dass da autonom unterwegs ist. Frameworks wie Scrum oder Kanban sind vielleicht einigen bekannt, dass ich als Scrum Master ein Team dabei unterstütze, ein gewisses Produkt umzusetzen, zu entwickeln, in kleinen Entwicklungsschritten sich langsam dem Ziel zu nähern. Und das ist für mich auch der Kern an Agilität. Ich habe überschaubare Entwicklungszyklen, aus denen ich etwas lernen kann, die ich beobachte, die ich immer wieder rekapituliere und sage, okay, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was können wir verändern, was können wir besser machen, um in der nächsten Entwicklungsstufe, wir sagen, reden da auch von Iterationen, besser zu werden, immer besser zu werden, dazu zu lernen und jetzt nicht am Anfang eines Prozesses zu sagen, wir entwickeln. Jemand hat mal das Beispiel der Cheops-Pyramiden gebracht. Oh, wir wollen eine Cheops-Pyramide, super. Und 20 Jahre später stellt man fest, oh, wir haben gar keinen Markt mehr für Cheops-Pyramiden. Genau, sowas zu verhindern, sondern kurzfristiger zu entwickeln. Und dann kann auch von außen sich mal wieder ein Kunde einmischen und sagen, ah, vielleicht nicht die Cheops-Pyramide, aber an dem Auto bräuchten wir jetzt aber eine Bluetooth-Verbindung. Und nicht erst 7 Jahre später, wenn das Ding fertig entwickelt ist, festzustellen, ah, da gibt's einen Kundenbedarf, den wir in der ganzen Entwicklung gar nicht vorgesehen haben.
Jetzt hast du ja selber schon gesagt, also ein angestellter, agiler Coach ist ja doch schon außergewöhnlich. Mhm. Also ich bin ja nun auch viel in Firmen unterwegs, im HR, Personalentwicklung und so weiter. Mhm. Also selten in freier Wildbahn anzutreffen. Mhm. Also die meisten sind, tatsächlich gibt es natürlich Coach, werden gebucht, Agenturen und so weiter. Wie sieht denn bei dir so ein typischer Arbeitstag aus? Also wie liest sich deine Stellenbeschreibung?
Mhm. Also tatsächlich sind wir sogar 4. Also dieses luxuriöse Umfeld nochmal genauer zu beschreiben. Wir sind tatsächlich ein Team von 4 und Agilität, wenn es darum geht, Flexibilität zu leben, bedeutet auch, dass unsere Tage relativ unterschiedlich sind. Wobei es gewisse Strukturen gibt. Wenn wir als Scrum Master unterwegs sind, dann gibt es ja dieses Format des Dailies. Und der Name ist Programm. Im Zweifelsfall würde man sich jeden Tag zur gleichen Zeit für 15 Minuten treffen. Was darauf einzahlt, dass die Teams reden müssen, wir werden dazu gezwungen, weil es gibt dieses Format, und sich synchronisieren können. Also das ist, könnte so ein Fixpunkt am Tag sein. Und ansonsten ist es sehr flexibel, was wir jetzt gerade machen, da wir auch neu aufgesetzt, also der Erste hat vor nicht ganz einem Jahr diese Position übernommen. Die anderen drei sind im Laufe des letzten Jahres, so wie ich, dazugestoßen. Wir haben eine grüne Wiese, auf der wir auch eben definieren wollen, wie wollen wir Agilität in dieses System der Kontinentale, beziehungsweise, ich muss korrigieren, wir sind im IT-Bereich angesiedelt und insofern in dem System der IT mit über 300, ich glaube sogar fast 400 Mitarbeitenden, wie können wir da Agilität hineintragen? Als Scrum Master, indem wir bei Kanban Prozessen, die um die aufzusetzen, begleiten oder auch gar nicht unter dem Deckmäntelchen der Agilität, sondern Teams dabei zu helfen, besser zusammenzuarbeiten. Da muss das gar nicht agil genannt werden, sondern Kommunikation in Teams zu verbessern, Workshops zu machen, alle an einen Tisch zu bringen und die verschiedenen Perspektiven, die in einem Team immer vorhanden sind, besprechbar zu machen. Und da sind wir eigentlich bei Lego Serious Play und das, was ich ja auch mit euch gemacht habe,
genau
das zu ermöglichen. Und deswegen mag ich Lego Serious Play halt auch so gerne.
Und das auch am Arbeitsplatz. Also setzt ihr auch in euren Workshops ein.
Ja, auch in der Versicherung wird mit Lego gespielt. Und das Schönste ist immer, wenn wir die Modelle dann über die Flure tragen, was für eine Begeisterung wieder auslösen. Beziehungsweise erstmal Irritation, dann wird es erklärt. Aber man braucht eigentlich nur mit einigen der komplexeren Modelle einmal durchs Treppenhaus zu laufen und hat dann schon Werbung für den eigenen Job gemacht an der Stelle.
Ja, spannend. Mhm. Ja, genau, jetzt haben wir das immer weiter runtergebrochen, sind also jetzt vom Coaching aufs agile Coaching und jetzt tatsächlich ja auch beim Lego Serious Play angekommen. Oh, das war ja auch so der Punkt, wo ich so ein bisschen gedacht hatte, okay, also Workshop, einmal den Moderatorenkoffer quälen, okay. Mhm. Aber bei Lego, ne, da wurde ich dann, ja, aber wie gesagt, dem Gegenteil sozusagen belehrt. Ne? Also ich fand's toll im Nachhinein. Ja, aber was kann man sich jetzt darunter vorstellen? Also da sitzen ja jetzt nicht Erwachsene im Kreis und basteln irgendwas aus Lego, sondern man muss ja wissen, was es damit auf sich hat. Du hast das ja so schön erklärt, man muss ja erstmal die Vokabeln, die Sprache, die Syntax und so weiter verstehen. Mhm. Aber das kannst du 100-mal besser wiedergeben als ich.
Ja, aber das ist schon das erste Missverständnis, das man vielleicht hat. Wir bringen Steine mit und alle spielen dann wahllos damit und bauen lustige Modelle. Und das ist der Unterschied vielleicht zwischen einem professionellen Facilitator und jemand, der das Framework noch nicht ganz durchdringt. Und
Ich glaube, Framework ist hier aber auch das Stichwort. Ne?
Genau. Es ist also eine Methodik, die nicht viele Regeln hat, aber Mechaniken, die zu durchdringen sind. Die ich auch erlebt haben muss. Also ich glaube, es ist nicht damit getan, ein Buch zu lesen. Also ich will es niemandem absprechen und ich freue mich über jeden, der es ausprobiert. Aber da ist sehr, sehr viel Know-how drin, das damals von Lego entwickelt wurde, die auch erstmal damit gekämpft haben, die Methode nachhaltig und reproduzierbar zu machen. Also vielleicht fange ich nochmal einen Schritt früher an, woher es kommt mit Lego. Die haben in den 90er Jahren auch gekämpft damit, dass die Kinderzimmer digitalisiert wurden und dass ihr Marktanteil nach vielen fetten Jahren deutlich runterging. Und die haben gesagt, okay, wir haben mit Lego ein ganz tolles Kreativitätstool, warum nutzen wir das nicht auch selbst, verrückte Idee, um Strategien zu entwickeln. Und haben sich hingesetzt, haben da auch zwei Strategieprofessoren mit an Bord gehabt, haben da auch schon erste Gehversuche gemacht, aber es war nie reproduzierbar. Also es war vielleicht ein schönes Ergebnis, aber das nächste Mal war es dann wieder schlecht. Es gab eben kein Framework. Und dann hat man Robert Rasmussen, das ist mein Trainer gewesen, mit an Bord geholt, der den Bereich Lernen, sei es Schule oder Lego hat einen eigenen Bereich, in dem es um Lernen geht, geleitet hat und der mit seinem ganzen Didaktik-Know-how und wie Menschen lernen und was man tun muss, damit Menschen motiviert sind, mit reingebracht. Und die haben weiter getüftelt und haben dann halt ein Framework aufgestellt, das reproduzierbar gute Ergebnisse erzeugte. Mhm. Und wir haben eben auch festgestellt, dass es die Idee, dass es ein Kreativwerkzeug ist, ist schön, aber ich muss trotzdem erstmal allen am Tisch ermöglichen, es richtig zu nutzen. Und sie sprechen dann in der Tat von einer Sprache. Und Sprache beinhaltet halt Syntax. Ich muss sehen, welche Steine gibt es, wie baue ich die zusammen. Manche sind komplizierter, es sind ja nicht nur immer die 2x6er, die ganz normalen eckigen Steine. Wie kann ich Metaphern damit ausdrucken? Weil natürlich ist ein gelber Stein oder ich könnte auch mal hier die kleinen, wie viele Steine haben wir hier? 6 Steine bemühen. kann ein Stein alles sein, aber das muss ich einmal für mich erleben. Und für mich ist das jetzt eine Ente, kann man drüber streiten. Ganz klar eine Ente. Also die Mechanik zu verstehen, ein Stein oder meine Steine können alles abbilden, Metaphorik. Und der nächste Schritt ist dann das Storytelling, dass ich nicht nur ein Bild habe, das ich euch vermittle, sondern eine ganze Geschichte, die ich anhand eines Modells erklären kann. Und darauf muss man Zeit verwenden. Also Lego Serious Play erzielt in kurzer Zeit in meiner Wahrnehmung viele gute Ergebnisse, aber für das, wir nennen Skills Building, also die Fähigkeit, alle am Tisch erstmal dazu zu befähigen, braucht Zeit. Um die Stunde, je nachdem, wie viele Teilnehmende man hat. Und danach kann man alle komplexen Fragen beantworten, idealerweise, wenn man möchte.
Ja. Also ich habe es ja selber auch erlebt, quasi die Sprache, die Vokabeln, die Grammatik, die Syntax ja erlernt. Mhm. Und es ist ja eine unheimlich hohe Abstraktionsmetapher-Ebene. Mhm. Also bei uns war es dann so, dass halt bei den Lego-Steinen so ein rosa Schweinchen dabei war. Mhm. So dieses rosa Schweinchen stand dann bei uns aber für meine Dogge, für unsere Dogge, die wir zu Hause haben, die ja aber wiederum auch nur stellvertretend für Work-Life-Balance, Familie, Freizeit, Urlaub und so weiter steht. So, und jetzt müssen ja auch alle im Team verstehen, dass wenn jetzt dieses rosa Schweinchen irgendwo auftaucht, dass das jetzt halt für Work-Life-Balance, Familie und so weiter steht. Also ja, aber es funktioniert. Ne? Also zumindest in diesem geschlossenen Raum, in dieser geschlossenen Gruppe, wo ja diese Sache gemeinsam sozusagen erlebt, erfahren wird, funktioniert das.
Und ja, die Dogge finde ich so spannend oder das Schwein oder was immer oder Work-Life-Balance. Weil wenn wir uns mit Memorierungstechniken beschäftigen, dann geht es ja, soll man sich ja immer ein Bild vorstellen und gerne auch ein sehr irritierendes Bild. Und ich glaube, wir hatten den Workshop im November. 4 Monate später wissen wir beide und wahrscheinlich auch noch das ganze Team, was dieses Schwein bedeutet hat. Und das ist eine große Stärke von Lego Serious Play, dass die Bedeutung, die wir einem Modell geben, so viel besser erinnert wird, als wenn wir es in Bullet Points an einen Flipchart schreiben.
Mhm. Ja, und dann hat man, ich glaube, Frösche standen noch für Ideen. Und ja, und dann baust du das Ganze halt zusammen und am Ende erzählt das eine Geschichte. So, das ist das Fundament, darauf entstehen die Ideen und dann ne, passieren ganz viele Sachen. Dann kommt wieder irgendwo die Dogge ins Spiel, weil man ja auch noch seine Work-Life-Balance haben möchte. Ja, und damit kannst du ja dann jede beliebige Fragestellung oder gibt's bestimmte oder eignet es sich für bestimmte Fragestellungen mehr als für andere?
Ich halte das Anwendungsszenario immer sehr groß. Ich sage nur, wenn es nur eine Antwort gibt, also ja, nein, schwarz, weiß, richtig, falsch, dann ist Lego nicht anzuwenden, weil Lego einen großen Lösungsraum ermöglicht. Und das ist die große Stärke, weil wir eigentlich in Szenarien arbeiten, in denen es nicht mehr die eine einzelne einfache Lösung gibt, sondern wir möglichst viele Ansätze brauchen, um eine Fragestellung zu bearbeiten. Also dann, wenn ich schon weiß, es gibt exakt eine Antwort, würde ich es nicht anwenden. Ansonsten, je komplexer die Fragestellung ist, wir haben zusammen so etwas wie Teambuilding gemacht, also ein gemeinsames Teamverständnis zu erarbeiten. Da ist es der Klassiker, da leuchtet es ein. Aber auch in Richtung Strategieentwicklung kann Lego Serious Play sehr viel leisten, weil es in der Lage ist, komplexe Systeme abzubilden. Mhm. Weil es da sehr viele, also in der Lehrschule, aus der ich komme, gibt es sehr viele Baustufen, also Varianten, in denen gebaut wird, immer ausgehend von einem individuellen Modell bis hin zu einem ganz komplexen System, in dem ich mich als Anbieter eines Produktes, einer Service-Dienstleistung in meinem Environment, in meinem Umfeld mit Wettbewerbern, Kunden, anderen Stakeholdern positionieren kann. Und dann kann ich Zukunftsszenarien durchspielen und gucken, wo im System greift es an und welche Auswirkungen hat es. Also ich kann auch in sehr komplexen Strategiefragen Lego Serious Play anwenden oder auch in der Produktentwicklung. Also wenn ich möglichst viele Meinungen, Perspektiven und Ansätze sichtbar machen möchte, würde ich Lego Serious Play nutzen wollen.
Okay. Was ist so das Gebräuchlichste? Also ne, du bist ja im Nebengewerbe, im Side-Business ja tätig, bietest das ja an. Also was ist so der typische Kunde, der auf dich zukommt?
Also jenseits des Einzelcoachings sind es tatsächlich diese Teambuilding-Themen, weil da die Akzeptanz, glaube ich, einfach zu erreichen ist. Das leuchtet einem eher ein und mittlerweile in Sachen Teambuilding geht man auch in Klettergärten. Solche spielerischeren Ansätze sind da gelernt. Da ist die Hürde, die mentale, wenn man die Methodik nicht kennt, geringer. Und wenn das so ist, nehme ich das natürlich gerne mit. Wenn man es dann einmal erlebt hat, weil ich kann immer viel erzählen und unsere Trainer sagen eigentlich, erklär es nicht, lass es die Leute ausprobieren, was jetzt hier schwer ist in dem Podcast. Ja. wenn einmal diese Akzeptanz und dieser Mechanismus, über den ich mir den Mund fusselig rede und es auch gerne tue, aber wenn das einmal erlebt worden ist, und das ist ja ähnlich wie beim Training. Ich kann es wissen, ich kann es verstehen, aber solange ich es nicht angewandt habe, fällt der Groschen im Zweifelsfall nicht. Dann kann man auch die komplexeren Fragestellen jenseits des Teamgefüges bearbeiten.
Ja, bei uns war es ja noch relativ simpel. Also ich würde sagen, es war wohl eher ein Basic-Workshop für dich. Aber bei uns ist ja die Herausforderung, dass wir als Team ja sehr verteilt sind, weil wir wirklich 100% mobiles Arbeiten, das heißt an völlig verschiedenen Orten, da liegen auch schon mal ein paar hundert Kilometer zwischen, oder vielleicht ist auch der ein oder andere Kollege mal 4 Wochen auf Bali und macht von da aus seine Sachen. So, und da ist natürlich so ein Teamgefühl, Team-Event eine ganz wichtige Geschichte. Also wir haben ja technisch alle Möglichkeiten, gerade mit Teams, für Teams und so weiter. Aber uns war das halt auch wichtig, wirklich mal alle zusammenzukommen und auch, ne, wie du schon sagst, vom Kletterpark bis bei uns war es dann halt, wir haben nett essen gegangen, Minigolf gespielt und so weiter. Aber eben halt auch wirklich mal so ein moderierter, strukturierter Workshop und dann halt auch in dem Fall wirklich mit diesem Serious Play, wo also für uns tatsächlich wirklich tolle Ergebnisse herausgekommen sind. Also quasi so jeder so sein Warum irgendwie in der Firma hatte und auch das Gemeinsame. Also für uns war es eine super Erfahrung. Genau, jetzt bist du ja in dieser Lego-Geschichte sehr involviert, bekannt dafür, stehst dafür. Ne? Das heißt, wer dich zum Beispiel auf LinkedIn verfolgt, der sieht jede Woche eine neue Ente, die du aus Lego gebaut hast. Gibt es da eine Geschichte dahinter, wie du da hingekommen bist? Oder?
Ja. Eine meiner Lieblingsgeschichten tatsächlich, weil es auch nochmal die Wirkmacht von Lego Serious Play für mich jeden Tag erlebbar macht. Also die Enten habe ich angefangen täglich zu arbeiten. Aber auch da nochmal der Ritt zurück. Es kommt aus meiner Ausbildung. Wir haben auch in der Ausbildung Enten gebaut. Eine der Übungen, man bekommt 6 Legosteine, 2 rote, 4 gelbe, 2 Minuten und soll eine Ente bauen. Und brav wie ich bin, habe ich halt auf dem Punkt, man guckt auch nicht links und rechts, vergleicht sich nicht, meine Ente gebaut. Und ich habe auch nicht groß drüber nachgedacht, weil es ja nur eine Variante gibt, diese Ente zu bauen. War ja ganz logisch. Genau. Und dann guckt man aber, oder ich habe aufgeguckt und festgestellt, wir waren zu 10, da waren 9 andere Enten. Tollere Enten, viel Enten, die mehr aussahen wie Enten. Und es ist, es war der totale, alles ist implodiert in meinem Kopf, weil meine Vorstellung so klar war, es gibt exakt eine Lösung. Und dafür steht Lego Serious Play tatsächlich. Diese Vorstellung zu torpedieren, es gibt nur eine Lösung. Wenn 10 Leute am Tisch sitzen, haben wir im Zweifelsfall 10 Perspektiven. Die mögen sich ähneln. Aber ich habe mit 60 Leuten schon Enten gebaut und wir hatten, glaube ich, 3 ähnliche. Also sieht man, wie viel Spektrum an Lösungsansätzen man im Zweifelsfall am Tisch hat. Und die Enten, das war eine unterkomplexe Aufgabe. Wenn es dann darum geht, zum Beispiel, wenn wir auf Teamebene gucken, was bedeutet für uns Vertrauen? Da würdest du vielleicht eine ganz andere Idee dazu haben wie ich. Genauso wie ich Agilität anders definiere als einer meiner anderen Agile-Coach-Kollegen. Also diese Indifferenzen in Sprachen, die wir haben, ohne uns dessen vielleicht bewusst zu sein, das kann ich mit Lego Serious Play auflösen. Also das war der eine Heureka-Moment, der aber noch nicht dazu führte, dass ich die Enten gebaut habe. Das zweite war eben, du kommst aus einem ganz tollen Workshop raus, voller Energie und Enthusiasmus und wuff, kommt der Alltag mit der Keule und ganz schnell sind die tollen Learnings, die du hattest, ja vergessen. Und auch da Lob an unsere Trainer, die sagten, bringt es schnell auf die Kette, setzt schnell etwas um. Die haben dem auch einen Namen gegeben und die arbeiten immer gern mit Akronym Do Something Soon. Geht raus und tut was. Eine Variante ist, baut mit eurer Familie Enten. Habe ich versucht, war so semi, hat nicht so funktioniert. Und die zweite Idee war dann, okay, dann mache ich es lieber alleine. Jeden Tag eine andere Ente zu bauen, um mir zu beweisen nochmal, wie viel unterschiedliche Enten es tatsächlich gibt. Ich habe 365 Tage welche gebaut und es war noch nicht zu Ende. Und andere haben dann auch angefangen, mit mir zu bauen. Und ich dachte, boah, die Ente habe ich noch nie gesehen. Um mich jeden Tag immer wieder an Lego Serious Play als Framework zu erinnern und diesen Moment, in dem halt dieser Bias, es gibt exakt eine Lösung, einmal pulverisiert wurde, diesen Bias im Kopf zu behalten. Und diese Hybris, aha, ich weiß ja, wie man Enten baut, hat Absurdum zu führen. Genau, das war das erste Jahr der Daily Ducks Challenge. Und ich habe es auf LinkedIn eben gemacht, weil ich dachte, okay, dann ist Druck dahinter, weil ich habe versprochen, ich mache es jeden Tag, dann braucht es dafür auch eine Sichtbarkeit und habe mir da nicht groß was drüber gedacht, war auch nicht sehr aktiv auf LinkedIn und habe gemerkt, dass diese kleine Ente so ein Verbindungstier war draußen in die Lego Serious Play Community, aber auch zu anderen, die dazu geführt hat, dass Menschen auf mich zugekommen sind, wir uns verbunden haben, wir uns teilweise auch live getroffen haben. Also man sagt ja immer, Social-Media-Kontakte sind so semi-tragfähig. Ich habe festgestellt, es hat wirklich echten Kontakt zu Menschen weltweit, weil die Lego Serious Play Community von uns, von unserer Lehrschule ist halt international. Sei es Thailand, Kanada, die Franzosen, Italiener sind enorm stark auch in dem Bereich. Kontakt zu Menschen aufgebaut hat, der tragfähig und nachhaltig war, wo ich mich sehr austauschen konnte. Und als dann das erste Jahr rum war, relativ schnell klar war, Ducky muss weitermachen. Und es zu der nächsten Jahreschallenge kam, eine Daily Connector Duck zu bauen. Da war dann nicht mehr der Fokus darauf, dass das Ducky immer anders aussehen muss, sondern dass Ducky irgendwas geht, Ducky im Kopf herum. Und fragt dann jemanden aus dem LinkedIn-Kontaktverzeichnis, also meinen Kontakten, diese Frage. Und die Challenge dabei war eben, damit klarzukommen, dass nicht jeder antworten würde, weil dann ist es doch Social Media, du hast dann Kontakte drin, dann weißt du gar nicht mehr, woher kamen die eigentlich. Und einige haben nicht geantwortet, einige haben sehr inspirierend geantwortet und genau, die Ente weiter Kontakt für mich schlagen zu lassen in die Welt da draußen.
Wir haben geantwortet.
Ihr habt geantwortet, genau. Wobei ich bin ja auf euch durch deine Posts auch aufmerksam geworden. Und ja, so viel, was LinkedIn leisten kann oder auch die sozialen Medien.
Ja, cool.
Wenn du magst, also wie gesagt, also wenn du einmal mich zu den Enten, Lego Serious Play ist schon schlimmer, wenn du zu den Enten fragst, dann geht's ja mit den Monologen erst recht los. Musst du.
Ja, aber das ist ja eine spannende Geschichte, weil wie gesagt, darüber sind wir ja auch in Kontakt gekommen. Mhm. Also selbst wenn man jetzt sagt, okay, Lego kann man von halten, was man will, Entenidee kann man finden, wie man will, aber alleine schon fürs Connecten, fürs Kontakten, um in Austausch zu kommen, ist es ja schon cool. Mhm. Und ich meine, du hättest gesagt, es gibt jetzt sogar Phase 3 oder so.
Genau. Ducky und ich haben noch überlegt, soll es jetzt weitergehen? Will Ducky weiter eine Bühne haben oder nicht? Und genau, haben uns jetzt überlegt, dass wir zwei Dinge zusammenbringen wollen. Zwei Leidenschaften, nämlich Agilität und Lego Serious Play. Wir haben ja schon gesprochen, Agilität definiert jeder für sich selbst. Und Ducky und ich wollen halt ergründen, was ich unter Agilität oder wir unter Agilität verstehen. Sorry, Ducky. Was wir unter Agilität verstehen und wie wir das füllen, was wir daran lieben. Mhm. Denn was auch noch für mich unwahrscheinlich schön ist und wofür ich sehr dankbar bin, ich bin Agile Coach und ich darf aber selbst auch so arbeiten. Also ich darf das leben, was mir wirklich am Herzen liegt, plus andere dabei begleiten, die ersten Gehversuche in Richtung Agilität zu machen und da Angst abzubauen. Und es gibt auch viele Einführungen von agilen Projekten, die nicht so optimal gelaufen sind, weil es so einfach so drüber gestülpt wurde und keiner hat hingeguckt, was macht das eigentlich mit den Menschen. Und ich darf für mich agil arbeiten und ich darf andere langsam vertrauensvoll da heranführen. Also besser kann man es sich eigentlich nicht wünschen.
Ja. Okay, so jetzt ist ja unsere Mission natürlich hier möglichst auch Mehrwert zu bieten, dass wir also den Zuschauern, den Zuhörern auch direkt etwas mitgeben können. Jetzt wäre vielleicht der Tipp, die Botschaft, buch doch ein agiles Serious Lay Coaching ein bisschen.
Wäre zu einfach, oder?
Ne?
Ja.
So, aber vielleicht gibt es ja ein paar ganz konkrete Tipps, Hacks, wo du sagst, das können wir jetzt hier mal als Mehrwert stiften.
Also tatsächlich in Sachen Agilität, weil wie gesagt, mein Herzensthema, und lassen wir mal die Legesteine außen vor, es muss ja nicht immer agil genannt werden, wenn man dazulernen möchte, wenn man besser werden möchte. Und mit Teams, ob sie nach Wasserfall arbeiten, also relativ klassisch oder mit überhaupt keinem Konzept, sich immer mal wieder turnusmäßig zusammenzusetzen und 5 Fragen zu stellen. Was ist gut gelaufen? Was ist schlecht gelaufen? Was sollten wir intensivieren? Was sollten wir tunlichst nicht mehr tun? Und was haben wir vielleicht noch nicht verstanden? Könnten so 5 Fragen sein. Mhm. Also es gibt, im Agilen würde das Retrospektive heißen. Gibt es ganz unterschiedliche Varianten, wenn man es googelt, gibt es da auch mittlerweile so richtige Geschichten wie die Toffifee-Retro zum Beispiel. Da heißt es dann, was war die dickste Nuss, die wir knacken mussten, was war süß, ist die Schokolade, was war klebrig, das ist der Toffee, im Sinne von, was sind wir nicht so richtig losgeworden. Dann werden so richtige Geschichten darum entsponnen, wie man nochmal zurückblicken kann. Um dann gewappnet zu sein für die Zukunft. Also was es nicht sein darf, ist Fingerpointing und du hast aber nicht, aber ich hätte gewollt, dass du und warum hast du nicht, sondern zu lernen. wertschätzend, und das ist vielleicht auch noch wichtig mitzugeben, wertschätzend miteinander umzugehen und im Zweifelsfall davon auszugehen, dass der andere schon einen Grund hatte, warum er so sich verhalten hat, wie er sich verhalten hat, um dann für die Zukunft Ableitungen zu treffen und besser zu werden. Und da muss ich gar nicht als Scrum-Team unterwegs sein oder anders agil. Das kann ich, wie ich will, alle 6 Wochen, alle 8 Wochen machen, zusammensetzen und reden.
Genau, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, was für einen Tonus nimmt man da? Aber das ist ja wirklich eine richtig konkrete Sache, dass man kommt, ich schreibe mir mal eben genau diese 5 Fragen untereinander, setze mich mit meinem Team alle 6 Wochen zusammen. Da werden ja auch wahrscheinlich enorme Veränderungen dann sein innerhalb der 6 Wochen. Mhm. Ja, und dann, weiß nicht, gibt es da Quellen für? Also diese Toffifee-Geschichte klang ja auch spannend. Da wird es bestimmt irgendwas geben, wenn man, wonach google ich dann?
Retrospektive, also da dürfte dann echt so vieles vielleicht auf Englisch, aber einiges mittlerweile auch auf Deutsch. Da müsste so ein ganzer Kanon an Möglichkeiten geben. Und die Fragen sind auch sehr variabel. Wichtig ist die Haltung, dass ich wirklich davon ausgehe, im Scrum sagt man, wenn man eine Retrospektive auch macht, gibt es die oberste Direktive. Ich gehe davon aus, dass jeder im Besten seiner Möglichkeiten gearbeitet hat. Das ist, glaube ich, als Grundhaltung, die man mal austesten sollte. Manchmal vielleicht schwer, wenn es gerade sehr ruckelig gelaufen ist, aber sich immer wieder vor Augen führen sollte. Weil wenn es darum geht, anderen Vorwürfe zu machen und nur Fehler anderer Leute aufzudecken, kann ich die Leute nicht motivieren, sich zu verändern. Dann geht es nur in die Abwehrhaltung und was willst du mir denn erzählen? Und du hast aber doch. Genau, also das als Grundhaltung vorneweg und ansonsten Retrospektive googeln und mit dem Ansatz, für die Zukunft was dazuzulernen. Und du hast es, glaube ich, in irgendeinem Post auch schon gesagt, es gibt eigentlich keine Fehler, sondern Lerngelegenheiten. Ist dann vielleicht nicht so gelaufen, wie man es sich erwartet hat im Projekt, aber wenn ich was daraus lernen kann, dann war es doch cool. Dann hat es ja irgendeinen Zweck erfüllt.
Check. Ist ja dieser Klassiker, also entweder ist es gut gelaufen oder wir haben was gelernt.
Ja.
Also verlieren kann man nicht. Ja. Entweder ist man schlauer als vorher oder man ist weiter als vorher. Ganz genau.
Mhm.
Ja, cool. Ja, würde ich sagen, dann machen wir mal mit unseren spontanen Fragen weiter, die weder du noch ich jetzt kennen, die meine lieben Kollegen mir jetzt hier zusammengesucht haben. Das erste, was wir hier haben, ist Work-Life-Balance.
Schon atme ich schwer. Ich habe interessanterweise gerade meine Arbeitszeit von 30 auf 35 Stunden hochgesetzt. Oder beziehungsweise ich habe darum gebeten. Selbst kann man das natürlich nicht so einfach, weil es mir irre Spaß macht. Also so viel schon zu der Aussage, was ich in Balance bringen muss. Hat aber den Vorteil, dass meine Tochter jetzt mit fast 15 auch sehr autonom unterwegs ist und sagte, Mama, mach mal. Schön, also das hat sie gesagt, gedacht hat sie wahrscheinlich, schön, wenn sie aus dem Haus ist, dann habe ich hier meine Ruhe. Also da geht mittlerweile alles mehr in Richtung Work wieder als in Richtung Life. Mit einem Kind ist das ja vielleicht dann, hat es eher die Gewichtung Richtung Kind und Familie. Und ich habe den enormen Vorteil, dass ich kann es trennen. Also ich bin, glaube ich, kein Freund davon, 7 Tage die Woche rund um die Uhr immer die Möglichkeit zu haben, zu arbeiten. Ich glaube, es braucht Ruhephasen. Aber ich mache in der Arbeit tatsächlich das, wofür ich brenne, wo mein Herzchen sehr, sehr laut für schlägt, was eben auch dann dazu führt, dass ich gerne mehr arbeite und dort das Umfeld habe, in dem ich das umsetzen kann, was ich mir wünsche, auch Weiterbildung zum Beispiel als ein Herzensthema, immer wieder weiterzulernen. Deswegen ist das für mich ist das gerade sehr natürlich und alles greift ineinander, ohne dass es mich belastet. Also ich bin da, glaube ich, immer noch achtsam. Das finde ich wichtig.
Ich glaube, wenn man das, was man beruflich macht, gerne macht, wird es sich zwangsläufig mit dem Privatleben vermischen. Also am Ende macht man eine Fortbildung, liest ein Buch, hört was, beschäftigt sich.
Ja. Ja,
selbstverständlich. Wenn wir hier schon im Coaching sind, natürlich Buzzword schon klar, aber Stichwort Mindset?
Mhm. Ja, ist auch so. Ich sage gerne dazu Haltung. Mehr als, also das ist mir wichtiger als Mindset. Und ich glaube auch nicht, es gibt ja dieses Growth Mindset und meine Haltung ist, dass Menschen intrinsisch sich weiterentwickeln wollen, lernen wollen, in einem Jahr woanders sein wollen als jetzt. Und ja, ich glaube, wir haben alle im Kopf sofort Menschen, von denen wir sagen, nein, ich kenne da einen, da ist das nicht so. Und der Professor, bei dem ich die systemische Coaching-Ausbildung gemacht habe, kam mit diesem Satz und ich hatte direkt zum Widerstand, aber er hat einen wichtigen Nachsatz gebracht: Wenn du das Umfeld hast, das dir das ermöglicht. Und wenn ich 20 Jahre lang trainiert wurde, darauf zu machen, was man mir sagt, und ja, keine Fehler zu machen und ja, nichts auszuprobieren, werde ich irgendwann diese intrinsische Motivation verloren haben. Und dann dauert es sehr lange, das wieder aufzubauen. Aber das ist das, was ich sehr glaube. Und deswegen glaube ich nicht, dass es ein festes Mindset gibt. Oder wenn, ist es ein veränderbares in einem richtigen Umfeld. Und da bin ich eben bei der Haltung. Die Haltung ist etwas sehr kontextabhängiges, weil die Menschen, denen man nachsagt, dass sie so festgefahren sind in ihren Ansichten, beruflich vielleicht, sind privat Angler, Jäger oder Lego-Konnoisseure, die da eine irre Energie hineinsetzen, sich weiterentwickeln, auf Konferenzen gehen und ich weiß nicht, was alles machen. Und gerade in dem Kontext stellst du fest, die sind ja ganz anders. Die wollen dazu lernen, weil ihre Haltung da eine andere ist. Und die Haltung ist halt immer abhängig von der Situation, in der ich mich auch bewege. Insofern Mindset, ja, füllt es bitte mit Inhalt, was es bedeutet. Mein Menschenbild ist, dass Menschen ein Mindset haben, in dem sie sich weiterentwickeln wollen. Und wenn sie es nicht tun, dann würde ich dahin gucken, warum oder wie ihr Umfeld ausschaut und ob das behindert und ob ich da vielleicht was verändern kann, wenn ich mir wünsche, dass dieses Growth Mindset da entsteht. Also dieses Wachstumsmindset, diese Offenheit für neue Dinge.
Okay. So, letzter Punkt. Fachbuch oder Roman?
Derzeit definitiv Fachbuch. Okay. Absolut. Wir haben letztens so eine Aktion gemacht, wo wildfremden Menschen Bücher schicken. Und dann habe ich so vorsichtig gefragt, geht auch ein Fachbuch? Das durfte ich dann. Ja, weil es für meine tägliche Arbeit, die mich halt so begeistert, gerade sehr, sehr spannende Themen gibt. Ein Buch, das ich sehr geliebt habe, geht um Generalismus versus Spezialisierung. Ich finde eine für uns ganz wichtige Frage. Bei dem ganzen Wissen, das es mittlerweile auf dieser Welt gibt, braucht es viele Spezialisten. Aber es braucht auch Menschen, die irgendwie den Überblick behalten und bestimmte Gewerke noch miteinander in Verbindung bringen können. Also Transferleistung erbringen können. Und das treibt mich zum Beispiel um. Lego Serious Play, finde ich, ist dann eine fantastische Methode, diese Transferleistung immer wieder herzustellen in einem Team, weil ich so viele unterschiedliche Blickwinkel sichtbar machen kann an der Stelle. Und das ist eins, ein Fachbuch, das ich da gebe. Zum Thema Change Management, ich finde, es ist ein schlimmes Wort, weil ich Change nicht managen möchte, sondern begleiten, gibt es ein tolles Buch von, ich lache immer, wenn ich den Namen sage, Purps Pardigol, wo Fallbeispiele beschrieben werden von Unternehmen, bei denen das schon sehr erfolgreich gelungen ist und dann natürlich auch die Ableitung, warum. Und das dann nochmal auch da Transfer zur Neurologie, warum bestimmte Dinge eben funktionieren und manche nicht. Und wenn man bestimmte Dinge in der Veränderungsbegleitung beachtet, ein Kollege sagte mal, wenn ich nicht gegen die Gravitation arbeite, also bestimmte neurophysiologische Vorgänge einfach um die weiß und dann berücksichtigen kann, arbeite ich auch nicht ständig gegen naturgegebene Rahmenbedingungen, an denen ich sowieso scheitern würde.
Spannend. Wir kommen ja gleich nochmal auf Buchtipps,
Buchempfehlungen. Okay, da muss ich nochmal sortieren.
Ja, aber cool. Aber sehe ich ähnlich, Fachbuchroman, bin ich ganz bei dir. Okay. Also ich bin ja so ein typischer Hörbuch-Mensch und nach dem Hörbuch ist vor dem Hörbuch. Romane, ja, da muss es aber schon ein guter Roman sein, dass man wirklich wissen will, wie es weitergeht oder so. Also in der Tat, so ein Fachbuch, das verschlinge ich und dann kommt das nächste. So, ja, genau. Und da sind wir ja jetzt auch schon direkt bei dem Punkt angekommen. Ich frage ja immer, ne, das war jetzt ein ganz kurzer Einblick. Wir haben uns jetzt hier vielleicht eine halbe Stunde, wenn es hochkommt, eine Stunde vielleicht dann irgendwann am Ende ausgetauscht. Wenn ich jetzt wirklich richtig in so ein Thema einsteigen will, welche Literaturtipps, welches Buch würdest du mir vielleicht empfehlen? Und welches Buch hatte vielleicht auf dich auch den größten Impact?
Das ist tatsächlich ein Buch, das ich schon vor 30 Jahren, jetzt nicht lügen, 30 Jahren gelesen habe. Und witzig daran ist, dass es halt heute noch viel wichtiger für mich geworden ist als damals. Das ist der Paul Watzlawick. Der hat ja den wunderbaren Spruch gesagt, du kannst nicht nicht kommunizieren. Also du kannst dich hinsetzen, nichts sagen und dein Gegenüber wird trotzdem interpretieren, was du damit sagen willst. Hat auch das Buch geschrieben, Wie wirklich ist die Wirklichkeit. Mhm. Und da geht es um die Aussage, dass wir alle unsere Wirklichkeit konstruieren. Und wenn man, ich will jetzt hier nicht das große Weltthema aufreißen, aber wenn wir uns das anschauen, haben wir doch alle in letzter Zeit die Situation gehabt, dass wir gedacht haben, what? Wie kommt der auf sowas? Und uns bewusst zu machen, dass ich meine Wirklichkeit, es gibt keine Wahrheiten mehr. Und nicht nur, weil es da draußen Trolle gibt und KI-Bilder generieren kann, sondern weil wir in unserem Wahrnehmungsapparat tatsächlich Reize weiter verarbeiten und bearbeiten. Und viel mehr in unserem Gehirn passiert, als wir uns vielleicht vorstellen können. Also genug Fachleute wissen, was da passiert. Aber zum Beispiel unsere Sinne, die Reize, die wir von außen aufnehmen, unser Gehirn ist, glaube ich, nur mit einem Drittel seiner Sinne nach außen verbunden. Der ganze Rest ist in dieser dunklen Knochenhöhle und macht, was es will. Und jeder, der mal so einen sehr lebhaften Albtraum hat, weiß am nächsten Morgen, das fühlte sich an, als wäre es real. Also wir sind da sehr mächtig, Wirklichkeit wirklich zu kreieren. Paul Watzlawick beschreibt das wunderbar, auch bis hin zu Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg, wo es um Desinformation geht, auch heute wieder ganz spannend. Und je mehr man behauptet, dass etwas nicht ist, desto mehr glaubt die andere Seite, dass es so ist. Und wer sich fragt, warum Trump vielleicht so erfolgreich ist, vielleicht ist das auch so ein Mechanismus, wenn deine Gegner nur glaubhaft genug versichern, dass er scheiße ist, umso mehr glauben sie dran, dass er gut ist. Sorry, ich wollte jetzt hier nicht das Politikthema aufmachen, aber sich das vor Augen zu führen, dass nur weil ich Recht habe, du nicht Unrecht haben musst, weil ich eine Wirklichkeit habe und du eine andere, kann in vielen Situationen viel Entspannung schaffen. Weil wir dann wieder eine Basis vielleicht kriegen, auf der wir reden können. Weil es geht nicht um richtig oder um falsch, sondern um zwei Perspektiven, die gleichwertig auf den Tisch kommen und besprochen werden können. Und da hat Paul Watzlawick eben schon ich habe es vor 30 Jahren gelesen, ich glaube in den 80ern ist es geschrieben worden, damals schon mit den Konstruktivisten sehr, sehr spannende Dinge aufgeschrieben und die mich halt damals in der Magisterarbeit beschäftigt haben und heute wieder in meinem systemischen Coaching, das eben auch auf dem in Richtung Konstruktivismus sich orientiert und auch in Lego Serious Play das auch anerkennt, dass es verschiedene Meinungen am Tisch gibt, verschiedene Arten, eine Ente zu bauen. Unglaublich. Und dann Frieden schafft. Das fand ich sehr schön.
Ja, du hast ja vorhin schon gesagt, also Lego Serious Play, sich aus dem Buch zu erschließen, hältst du für schwierig?
Ja.
Also wahrscheinlich gibt es da auch nicht ein Standardwerk, was ich mir jetzt durchlese. Und dann kann ich das, sondern...
Es gibt tatsächlich mehrere Standardwerke. Es gibt auch mehrere Lernschulen. Ich würde die Association of Master Trainer und Robert Rasmussen und Per Christiansen haben da ein Standardwerk für die Lehrschule auch geschrieben. Ich befürchte aber nur auf Englisch. Würde ich bevorzugen, weil es dort mehr Bauebenen, Baustufen gibt, die dem Format einfach gerechter werden als das, was es in der deutschen Übersetzung im Lego Serious Play Bereich bis jetzt gibt. Aber ich freue mich über jeden, der es ausprobiert. Und ein Buch kann ja ein guter Aufhänger sein, um dann zu sagen, okay, jetzt mache ich ja mal ein Training und probiere es selbst aus.
Ja, cool. So, nächster Punkt. Du hast ja gerade gesagt, du hast schon deine Stunden erhöht. Du arbeitest noch in deinem Side-Business und greifst sogar eher noch zum Fachbuch als zum Roman. Dadurch jetzt natürlich die nächste Frage. Was ist deine Mission? Was treibt dich an? Also warum bist du da so engagiert, motiviert? Gibt es da eine Warum-Geschichte dahinter?
Oh, heute gucke ich aber echt viel so ganz tief rein. Ja, also die kurze Antwort, was meine Mission ist, ist, dass ich Menschen und Teams gerne dabei begleite, sich auf Neues einzulassen. Egal, ob das jetzt in der IT ist, ein agiles Framework, auf das ich mich einlasse. Im Einzelcoaching kann das Suchen nach dem, was ich wirklich, wirklich machen möchte, sein. Also wann immer ich mich auf so eine Reise begebe. Da begleite ich gern, weil das mit Unsicherheit erstmal behaftet ist, um dann das eigene Potenzial optimal auszuschöpfen. Also auch ein bisschen die Reise, die ich gemacht habe. Also ich bin ja jetzt auch nicht ich bin ja auch nicht seit 20 Jahren Agile Coach. Ich habe auch eine Reise gemacht, die angefangen hat mit der Beratung im Bereich Change-Begleitung und Lernen über systemisches Coaching, dass ich irgendwie ein Stein nach dem anderen hat sich vor meinen Füßen für mich auf einmal eröffnet. Und das möchte ich anderen ermöglichen, die das vielleicht dann nicht erst mit Mitte 50 für sich tun können, sondern schon viel früher. Mhm. Und im Teamkontext eben auch was Ähnliches. die Wirkmacht eines Teams ist besonders groß dann, wenn es divers ist. Und gleichzeitig ist das die größte Krux, weil je diverser ich bin, desto schwieriger ist es, diese Perspektiven miteinander zu vereinen, zu befrieden, die Wertschätzung sicherzustellen für die vielleicht ganz andere Perspektive drauf. Mhm. Und dieses Paradox, dass es einerseits die besten Teams sind, die divers sind und andererseits aber auch die, die am meisten Begleitung vielleicht brauchen, dieses Paradox aufzulösen und dazu begleiten, damit das Team die optimale Art und Weise, wie sie zusammenarbeiten will, für sich entdecken kann. Und wie gesagt, ich bin nicht diejenige, die das weiß, wie diese Lösung ausschaut, aber ich habe so einige Methoden, inklusive Legosteinen, zur Verfügung, um den Rahmen zu schaffen, indem man sich traut, auf den Tisch zu hauen und zu sagen, verdammt nochmal, stinkt mir aber das und das. Dann haben wir den Konflikt auf dem Tisch und können dann eine Lösung finden, bevor es immer so rumschwelt, so unter der Wasseroberfläche. Und keiner weiß, warum das hier eigentlich so knirscht und warum wir nicht vorankommen.
Wow. Was ist das Geheimnis deines Erfolges?
Ducky. Die Ente. Ich gucke immer darunter, weil sie da eben steht. Und was im Podcast jetzt nur mit Ton vielleicht ein bisschen anstrengend ist. Mein Geheimnis. Hohe Motivation zu lernen. Im Umkehrschluss wird mir halt vielleicht auch schnell langweilig, aber Neugierde und ich würde sagen Begeisterungsfähigkeit. Also wenn ich mich mal in ein Thema verbissen habe, dann kriegt das auch jeder aufs Brot geschmiert, ob er will oder nicht. Na gut, man kann immer noch Nein sagen und ich hoffe, ich bin empathisch genug, auch irgendwann zu sagen, okay, jetzt ist genug, Ariane, hör auf. Aber Begeisterungsfähigkeit und Neugierde, ich glaube, das sind Treiber, wenn ich das Feld gefunden habe, in dem halt mein Herzchen auch schlägt.
Mhm. Gut. Ja, dieser Wissenshunger oder so, das ist das, was ich, wo ich ja auch schon bei mir das eben erwähnte, also mir auf dem Handy, es läuft immer irgendein Hörbuch oder ein Podcast oder ein YouTube-Video, also irgendein Thema hat man ja immer gerade, das einen beschäftigt. Mhm. Ja. Was ist der eine Tipp, den du deinem jüngeren Ich oder wahlweise unseren jüngeren Zuschauern mit auf den Weg geben würdest? Also was hättest du gerne
damals gewusst, vertrau deiner Intuition. Was man vielleicht aber auch erst ab einem bestimmten Alter tun kann, weil man gemerkt hat, es funktioniert, sich da zu vertrauen. Insofern ist das ein bisschen komisch, das seinem jüngeren Ich zu sagen, denn das braucht vielleicht erstmal die Lernerfahrung. Da kann ich dir sagen, hey, vertrau deiner Intuition, weil, und dann braucht es aber eben 20 Jahre, um festzustellen, ach ja, stimmt, hat vielleicht funktioniert. Also das wäre etwas, was ich mir wünschen würde, aber das ist so wie dem Kind zu sagen, pack nicht auf die heiße Herdplatte, einmal muss es das im Zweifelsfall tun, selbst tun. Was ich immer empfehlen würde, ist zu gucken, was ich wirklich, wirklich machen möchte. Also der alte Frithjof Bergmann, der New Work als Begriff geprägt hat, haben wir wieder so einen Bereich, wo jeder eine andere Definition von New Work hat. Er hat einmal gesagt, finde raus, was du wirklich, wirklich machen möchtest. Das möglichst früh rauszufinden, weil man dann sich eine ganze Menge Arbeitsjahre spart, die dann tatsächlich vielleicht Spaßjahre oder Hobbyjahre gewesen wäre. Und da braucht es dann eben auch Intuition, sich zu trauen. Und da möchte ich deine Lanze vielleicht auch für die jüngeren Generationen brechen. Ich glaube, die gucken da viel genauer hin, was ihnen Spaß macht und was sie wirklich machen möchten. Da kann ich nur sagen, Hut ab, tut das. Und mittlerweile haben wir vielleicht einen Arbeitsmarkt, der das auch hergibt, dass man Forderungen stellen kann, sagen kann, stinkt mir, wenn mein Chef mir ständig erzählen will, was ich tun soll. Also spätestens dann werden die Unternehmen agiler werden, weil das funktioniert nicht mehr. Bei meiner Tochter nicht mit fast 15 und auch mit 25-Jährigen nicht mehr denen zu sagen, du machst das, weil ich dein Chef bin. Die lachen einen aus. Zu Recht.
Sinnstiftend sein.
Ja, ja. Und das wäre doch echt mal ein Ansatz zu sagen, ich überlege nochmal, was ist darin jetzt sinnhaft? Worauf zahlt das jetzt ein? Haben wir da ein Fernziel? Ist das irgendwo, oder ist das jetzt, weil du denkst, dass es so sein muss und deine Meinung die einzige ist, zählt, weil du den höchsten Rank hier im Raum hast? Das wird aussterben mit Pensionierungszeiträumen.
Wir sind ja auch gern ein bisschen technisch unterwegs. Was ist so deine Lieblings-App-Tool-Gerät, wo du sagst, ohne das geht's nicht mehr?
Also das Handy ist tatsächlich so ein enorm wichtiges Arbeitsmittel geworden. Und das ist aber natürlich ein bisschen generisch. Was ich merke, die Erinnerungsfunktion, die Erinnerungs-App auf meinem Handy. Wann immer ich abends auch nochmal im Bett, also das hört sich jetzt ein bisschen ungesund an, aber man hat gerade, wenn man so wegschlummert und das kognitive, also das bewusste Hirn gerade mal weg ist, kommen ja die guten Ideen, die richtigen Ideen, die einfach mal in die Erinnerungsfunktion auszulagern, denn dann kann ich wieder weiter schlafen. Muss ich nicht dran denken, dass ich an X, Y und Z am nächsten Morgen denken muss. Das entlastet mich, gerade wenn man halt ständig, gedanklich, weil es einfach Herzensthemen sind, mit Dingen unterwegs sind. Oder ich höre einen Podcast, bekomme irgendeine super Information wieder. Ich bin auch ein großer Podcast-Fan. Schnell mal in die Erinnerungsfunktion, damit ich am nächsten Tag in der Arbeit das vielleicht nachschlage oder dabei bleiben kann. Das ist mein elektronisches Hirn, das ich da parallel betreiben kann.
Weißt du noch, wann du das erste Mal dich mit einem Computer auseinandergesetzt hast?
Also ich weiß, dass ich, na, das gilt ja noch nicht als Computer, aber wir hatten eine Schreibmaschine, die schon so die ersten zwei Zeilen sich gemerkt hat. Das war ja schon toll. Okay, das zählt aber, glaube ich, nicht als Computer. Also wo ich die meiste Erinnerung dann habe, das war tatsächlich, als ich angefangen habe zu studieren. Hatte ich einen Freund, der da schon sehr gut ausgerüstet war und der dafür gesorgt hat, dass ich einen Apple Mac mir dahingestellt habe. Also den kleinen, also nicht die bunten. Wir reden von den grauen Kisten noch, wo alles drin war. Ein kleiner, ich weiß nicht wie viel Zoll, also ein Monitor, der unmerklich größer war als ein Smartphone-Bildschirm heutzutage. Und mit dem ich direkt auch so eine erotische Beziehung natürlich aufgebaut, mit so einem Apple-Produkt. Und den enormen Vorteil hatte, damals schon Fußnoten, Literaturverzeichnisse automatisiert herstellen zu können. Also das war mein erster Kontakt. Ich habe ja vorher eine Banklehre gemacht, ich habe mal was Anständiges gemacht. Da hatten wir auch Computer, aber stimmt, da hatten wir auch Computer. Nichts, was ich nachhaltig in mein Gehirn gegraben hätte, im Gegensatz zu meinem Apple Mac.
Ja. Kannst du dich noch an dein erstes Smartphone erinnern? War es ein iPhone?
Und nein. Du weißt schon, in welcher Generation ich unterwegs bin, ne? Nee, das war 98, das weiß ich. Und das waren die kleinen Knochen, wo man irgendwann dachte, man wäre hochinnovativ, als man WAP 2.0 benutzte. Also Monitore, die...
Aber das waren noch normale Handys, es war ja noch kein Smartphone im klassischen Sinne.
Ah, du hast recht, natürlich, das war ein Handy.
Das erste echte Smartphone war, glaube ich, der Nokia Communicator, ne, der hatte schon mit Internet und Tastatur und dann so kam ja in den ganzen Kontext, diese ganzen Blackberries und was da noch so war. Naja, und dann kam halt Apple und hat alles
genau, also
insofern
mein erstes Mal richtig, nicht Handy, sondern Smartphone. Schön, dass man das direkt so synonym schon mittlerweile denkt. Nee, das war mal anders. Das war ein iPhone. Also da bin ich dann eher Apple-Jünger und aber auch nicht ein Early Adopter, auch nicht eins der ersten. Also ich habe einen iPod tatsächlich als erstes gehabt, weil den Rest konnte ich mir noch nicht leisten und habe dann die erste oder zweite Generation an iPhones ausgesessen. Denn preislich muss man das wollen. Aber dann irgendwann war es ein wunderschönes kleines iPhone.
Oh. Letzte Frage. Dein
sind wir schon durch?
Ja. Also wir können natürlich gerne noch nachlegen.
Hast du noch was vor heute?
dein persönlicher Blick in die Zukunft, Arianes Glaskugel.
Oh, meine Glaskugel. In Bezug auf das Leben, das Universum, den ganzen Rest?
Ich würde es jetzt natürlich schon aus deiner Expertise heraus, also du bist ja nun als Coach in einer Versicherung nahe der IT-Abteilung und ich glaube, das ist auch das, was unsere Zuhörer interessiert. Wo geht da die Reise hin?
Ich würde natürlich gerne sagen, alles wird agil. Und gleichzeitig ist das vollkommener Blödsinn, weil es immer noch genug Bereiche gibt, in denen muss man nicht agil sein. Wenn man jetzt einen IT-Bereich betrachtet und nicht einfach Software à jour halten muss, einfach am Laufen halten muss, dann muss ich nicht immer wieder nachdenken, was ist gut, was ist schlecht, sondern einfach das Ding läuft und hinterfragt es nicht und sagt, wunderbar, läuft, wir packen es nicht mehr an. Gleichzeitig steht Agilität für mich eben auch, dass Menschen in den Mittelpunkt gestellt werden und was sie wirklich gerne machen wollen. Wie sie es gerne machen wollen, das mehr in den Blick zu nehmen. Und da denke ich, das geht nicht mehr weg. Genauso wie Internet. Also die Drehuhr können wir nicht mehr zurückdrehen. Die Frage ist, wie wir das begleiten und unterstützen. Mit Fokus auf den Menschen und nicht mit dem Fokus auf Agilität. Also meiner Meinung nach haben Menschen Agilität eingebaut, weil sie lernen möchten, weil sie sich weiterentwickeln möchten. Und dann ein Umfeld zu schaffen, wo diese ganz tiefe Veranlagung auch wieder strahlen kann. Das, daran möchte ich arbeiten. Und ich glaube, wenn wir das hinkriegen, werden wir deutlich bessere Lösungen bekommen, auch Lösungen, die für Menschen besser funktionieren. Und jetzt mache ich mal den ganz großen Wurf, wo wir vielleicht auch unser Environment, die Natur, was wir mit der Erde anstellen, mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, beziehungsweise nicht zur Verfügung stehen, nochmal genauer hinzuschauen und auch da wertschätzen, damit umzugehen. Das könnte dann vielleicht die logische Folge dessen sein, wenn wir einfach mal uns als Menschen in den Mittelpunkt stellen, ohne uns als Gipfel der Evolution zu sehen, sondern als demütiger Teil dieses Erlebnisses auf der Erde, dieser Natur, dieser Lebenswesen wahrzunehmen, ohne jetzt zu esoterisch zu werden.
Ja. Gut. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort.
Okay.
Ja, vielen Dank, dass du hier warst. War schön mit dir. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen Mehrwert spenden und zumindest Einblick in die Idee hinter Serious Play geben. Wer mehr wissen möchte, wir verlinken dich natürlich in den Shownotes überall. Ja, und für hier und jetzt soll es das gewesen sein. Ciao, ciao.
Tschüss.